Lasst uns diese Episode mit einer Gedankenübung beginnen. Welche Bilder habt ihr im Kopf, wenn ich sage Bayern? Vielleicht Lederhosen, die Alpen, das Oktoberfest und wahrscheinlich die obligatorische Maß Bier. Und welche Bilder entstehen, wenn ich sage Ostdeutschland? Seht ihr jetzt Plattenbauten, Industrieruinen, Neonazis und Demos? Ja? Es funktioniert wie eine Push-Nachricht. Achtung, im Osten rumort es. Eine Portion Befremden, ein Schuss Mitleid. Fertig ist das Bild. Danach wieder Funkstille. Bis zum nächsten Anlass. Der Osten ist aber auch das. Menschen gründen Unternehmen, gehen arbeiten und treffen sich abends mit Freunden auf ein Kaltgetränk in einer Bar. Nur, diese Geschichten schaffen es selten ins Fernsehen. Stattdessen prägt sich ein anderes Bild ein. Das der Problemzone.
Und das ist ein Wahrnehmungsdefizit, das da tatsächlich existiert. Also der reale Osten ist dann doch nicht so schlimm wie der mediale Osten.
Genau um diese Feststellung von Joachim Gauck, dem ehemaligen Bundespräsidenten, geht es in dieser Episode. Mein Name ist Anna Thalbach und das ist DNA des Ostens, Folge 2, Medienklischees. Diesen Podcast hört ihr werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek. Wir wollen wissen, wie entstehen diese Medienbilder? Wer wählt aus, was gezeigt wird? Und was passiert, wenn eine Region jahrzehntelang in eine Erzählung gepresst wird, die meist nur bestimmte Ausschnitte des Ganzen zeigt? Sehen wir den Osten, wie er wirklich ist? Anna Kaminski kennt den Osten. Aufgewachsen ist sie in Dessau und Halle. Heute leitet sie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Wenn man sich anschaut, wie über die neuen ostdeutschen Bundesländer in den 1990er oder 2000er Jahren berichtet wurde, da wurde ja schon ein sehr gruseliges Bild gemalt. Die abgehängten Länder. Da sind nur noch auch so ein Bashing der Bevölkerung, die in den ostdeutschen Bundesländern geblieben sind, die ja dann sehr einseitig stigmatisiert worden sind. Und wenn man dann selber mal aus seiner Blase rauskam und übers Land gefahren ist, in den Regionen war, dann hat man dieses Bild überhaupt nicht mehr wiedergefunden. Und ich kann diese Wut auch verstehen. Also wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt, wie scheiße alles ist und man selber hat aber den Eindruck, nee, wir leben doch hier auch ein ganz normales Leben.
Menschen, die im Osten leben, sehen den Osten oft anders. Lebendiger, bunter statt brauner. Und die Medien? Der MDR hat 2024 Millionen Artikel über den Osten ausgewertet. Dann wurde eine künstliche Intelligenz mit den häufigsten Schlagworten gefüttert.
Herausgekommen ist er hier.
Präsentiert Moderator Tino Böttcher das Ergebnis.
Die künstliche Intelligenz hat dieses Bild erschaffen. Entstanden nur aus Begriffen und Beschreibungen über Ostdeutsche aus den Medien der letzten Jahre. Wir nennen ihn mal den KI-Ossi 2024. Ein mürrischer Typ in Protesthaltung und etwas ungepflegt.
Das also soll das Bild von einem Ostdeutschen sein, wenn man ihn nur durch eine mediale Brille sieht.
Wenig vorteilhaft und im Grunde genommen gar nicht so weit weg vom Anfang in den 90er Jahren.
Eingebrannt hat sich bei vielen das Titelbild der Titanic. Zonen-Gabi im Glück. Meine erste Banane. Nur statt der Banane hält Gabi eine geschälte Gurke in der Hand. An dem Cover ist schon damals nichts echt. Und es ist schon deswegen ein anschauliches Beispiel, wie Medien die Realität verzerren. Denn Gabi ist eine Arzthelferin aus dem Westen und das Foto wurde in einem Studio im Taunus aufgenommen. Schon damals war Gabi einfach eine westdeutsche Fantasie, wie eine Ostdeutsche zu sein hat. Diese Vorurteile haben sich seitdem kaum verändert. Es ist, als ob das Bild über den Osten eingefroren wäre. Noch immer erscheint der Osten in Serien und Medienformaten als düster und rückständig. Dabei bestand 1989 auch hier eine große Chance, die Möglichkeit, alles neu und anders zu machen. Und in manchen Redaktionen wurde kräftig umgebaut. SED-treue Chefredakteure flogen raus, neue wurden von den eigenen Leuten gewählt, Zeitungen tauften sich um, Frauen und Männer schrieben plötzlich Artikel, obwohl sie vor ein paar Wochen noch in der Fabrik standen. Pressefrühling nennt die Kommunikationswissenschaftlerin Mandy Tröger diese Zeit. Über die Presselandschaft sollte fortan ein Medienkontrollrat wachen. Alte Monopole zerschlagen, Pressehäuser zu mittleren Betrieben machen, das war die Idee. Im Februar 1990 lehnte die DDR-Regierung ein Joint Venture zwischen DDR-Post und westdeutschen Großverlagen ab. Ein Versuch, die frisch erwachte Presselandschaft vor dem Ansturm aus dem Westen zu schützen. Der kam. Trotzdem. Frank Nehring war damals im einzigen Wirtschaftsverlag der DDR, die Wirtschaft. Als die Mauer fällt, ist er Mitte 30.
Also in dieser Umwandlung, als man sagte, wir müssen jetzt eine GmbH werden. Und ich war kaufmännischer Leiter und wurde dann in Ermangelung eines anderen Geschäftsführers, wurde ich Geschäftsführer mit der Maßgabe, dieser Verlag muss jetzt privatisiert werden. Und das haben ja nicht die Leute in den Betrieben gemacht. Im Prinzip hat es die Treuhand gemacht, aber stimmt auch nicht wirklich. Sondern wir hatten praktisch alle Verlage, alle Wirtschaftsverlage der Bundesrepublik zu Gast im Verlag Die Wirtschaft. Weil jeder Verlag wollte mal gucken, wie das da so geht und was da so an Fleisch in diesem Verlag dran ist.
Jeder wollte die Filetstücke haben. Und sie kamen mit Koffern voller Geld. Der Treuhand war der Geldsegen recht. Schon 1991 war die ostdeutsche Presselandschaft überwiegend in westdeutscher Hand und die Treuhand um 1 Milliarde D-Mark reicher. Statt publizistischer Vielfalt wieder Zeitungsmonopole und die Chefposten mit Westdeutschen besetzt, auch beim MDR. Dort war beim Neustart Anfang der 1990er Jahre nur einer der 8 Direktoren ein Ostdeutscher und der war für die Technik verantwortlich. Es geht also nicht nur um Inhalte, sondern um Köpfe mit Macht. Genau da setzt Caroline Würfel an. Caroline Würfel, geboren 1986, wuchs in Leipzig auf. In ihrer Bachelorarbeit erforschte sie, wie sich Zensur und Selbstzensur in der DDR auf die Kunst auswirkten. Die Frage, wer die Erzählung kontrolliere, sei heute noch relevant, sagt sie.
Wenn wir über die Medien sprechen, finde ich, bevor man darüber spricht, was die so in die Gesellschaft senden, finde ich es ganz wichtig zu gucken, wer sitzt in den Medien, wer macht die Medien. Und ich glaube, ein Grund, warum ein ganz bestimmtes Bild und warum auch Klischees und Stereotypen über Ostdeutschland existieren und auch Jahrzehnte weitergetragen werden, ist, dass in den großen Medienhäusern extrem wenig Ostdeutsche bis heute auch sitzen.
In den Medienhäusern fehlen ostdeutsche Stimmen im Wortsinn. Mit den Färbungen, den Dialekten, den sprachlichen Feinheiten verschwinden die Anknüpfungspunkte zur Lebenswelt. Die sprechen meine Sprache, die kennen meinen Hintergrund. Das kommt zu kurz. Frauke Hildebrand hat kurz vor der Wiedervereinigung ihr Abitur gemacht. Im Sommer 89 reist sie ohne Eltern über Ungarn aus, studiert in Hamburg. Doch es zieht sie wieder zurück nach Berlin. Heute ist sie Professorin an der Fachhochschule Potsdam.
Also wann mich auch aufregt, wo ich anrufe, ist, wenn ich merke, dass Leute Brandenburger Regionalberichterstattung machen, die nicht Dreieck Havelland sagen können, sondern Dreieck Havelland, hatte ich jetzt ein paar Mal. Dreieck Havelland, müssen Sie sich vorstellen. Stellen Sie sich mal in Bayern vor, da ist der Regionalreporter und Wissing sagt die Donau. Und aber Havelland und solche, also da werde ich wahnsinnig. Es sind unsere Leute, jetzt sage ich einfach mal unsere Leute, sind nicht an den Stellen, an denen sie sein müssten, damit die Stimme des Ostens gehört werden kann. Sie kann es nicht.
Es geht nicht nur um plumpe Klischees oder die Aussprachen. Oft ist es schlichter Mangel an Ahnung. Ein Nichtwissen, das so selbstverständlich wirkt, dass es keiner merkt. In westdeutschen Redaktionen kennt man den Unterschied zwischen Rostock und Zwickau oft ungefähr so gut wie den zwischen Danzig und Dubrovnik. Vielleicht klingen Medienerzählungen über den Osten deswegen wie Auslandsberichterstattung, wie Reportagen aus Krisengebieten. Anschauen, gruseln und froh sein, da nicht zu wohnen. Noch einmal Caroline Würfel.
Es ist schon so, oder ich glaube, das ändert sich gerade, aber es war sehr lange doch so, dass wenn man über Ostdeutschland berichtete, auch aus so einer Vogelperspektive heraus sagen, schrieb, beziehungsweise so ein bisschen die Haltung war, fast schon so eine anthropologische Haltung. Jetzt kommen wir mal und gucken mal, was da bei den Ostdeutschen so los ist. Und auch da in vielem Schreiben oder in vielen Texten oder auch Berichten man so eine Haltung spürte, die von Anfang an eigentlich klar machte, wir gucken uns jetzt hier an, was passiert, aber wir erzählen das aus sozusagen der richtigen Perspektive heraus.
Als Eindruck bleibt, es wird über die da und nicht über uns berichtet. Die Folge? Vertrauensverlust. Das ist die eine Seite. Aber es gibt noch eine andere, die oft übersehen wird. die innere Prägung, die Erfahrungswelt der Menschen, die in der DDR aufwuchsen. Wie sprach man eigentlich in einem Land, in dem man nicht alles sagen durfte? Einer, der die DDR von innen erlebt hat, ist Christoph Diekmann. Der Publizist erinnert sich gut an die Sprachlosigkeit eines Landes ohne freie Presse.
In der DDR gab es keine unabhängige Öffentlichkeit, keine unabhängigen Sender, keine unabhängige Publizistik. Die DDR war ein mündliches Land. Und nach wie vor, besonders in diesem schrecklichen Ausruf Lügenpresse, gibt es ein großes Misstrauen gegenüber Medien, denen man unterstellt, sie seien staatliche Veranstaltungen.
Die Gründe damals wie heute fast dieselben. Wirklichkeit und Berichterstattung, zwei Welten. Und so vertieft sich der Graben zwischen Medien und Publikum. Und der Raum für Verschwörungserzählungen wird größer. Ein Teufelskreis, findet Domenico Müllensiefen. Der junge Autor ist 1987 geboren und in Ostdeutschland aufgewachsen. Er ist geprägt von der Diskrepanz zwischen den Medienbildern und den Realitäten im Osten, wie er sie erlebt hat.
Und das Problem ist vielleicht auch, dass diese großen Medienhäuser gar nicht die Möglichkeit haben, eine große Reflexion zu bekommen, wie über den Osten berichtet wird, da es praktisch keinerlei Leserschaft im Osten gibt. Die Ostdeutschen lesen nicht die Zeit, die FAZ, die Süddeutsche. Und damit kommen wir natürlich immer wieder in die Situation, dass die Medienmehrheit oder dass die Produktion von den Medien weiterhin in westdeutscher Hand liegt, von Ostdeutschen nicht gelesen wird, damit auch schlecht wiedergespiegelt werden kann. Und dann haben wir so einen sich selbst verstärkenden Kreisel, aus dem wir ganz, ganz schwer herausbrechen.
Wenn du das oft genug hörst, wirst du irgendwann dieses arme Würstchen, von dem Anna Kaminski gesprochen hat. Es ist wie in einer Zwickmühle. Psychologen nennen das Double Bind, Doppelbindung. Du schaust dich um. Deine Welt, deine Nachbarschaft, alles scheint in Ordnung. Aber von außen kommt ständig die Ansage, nein, das siehst du falsch. Schau genauer hin. Und irgendwann glaubst du es. Nicht, weil es so ist, sondern weil man dir immer wieder sagt, dass es so sein soll. Frenzi Kühne, aufgewachsen in Ost-Berlin, erfolgreiche Unternehmerin heute, unterwegs in der ganzen Welt.
Wenn man so über Gesamtdeutschland guckt, man hat immer so diese schönen Attribute für Norddeutschland beschreiben oder Süddeutschland, so der fröhliche Norden oder der helle Norden und der gemütliche Süden. Für den Osten gibt's immer nur so Assoziationen, Nazis, ausländerfeindlich, verschlossen, verbittert. Und das ist was, wo wir dringend irgendwie so ein Narrativ brauchen.
Die Erzählung von der Problemzone ist nicht nur ein Bild. Sie wirkt, verstärkt, was da ist. Weniger Einkommen, weniger Vermögen. Hinterlässt das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein. Ohne Gegenerzählung bleiben Bitterkeit, Wut, Trotz. Manchmal Gewalt. Die gibt es. Das sollten wir nicht schönreden. Daneben ist das Etikett Ostdeutsch. Alles andere als eindeutig. Keine monolithische Identität. Für manche ist es abstrakt, schwer zu greifen. Und privat kaum ein Thema. Ein gutes Beispiel dafür ist der Publizist Christoph Diekmann. Er hat so viele Rollen, wie er Identitäten hat, sagt er.
Ich bin ein Christenmensch, ich bin ein Mann, ich bin ein Europäer. Sicherlich kein Amerikaner. Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Ostdeutscher. Ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater, ich bin ein Fan des FC Carl Zeiss Jena. Und hoffentlich gibt es auch noch ein paar Dinge an mir, die nicht gleich identitär zu Buche schlagen.
Medien bilden diese Wirklichkeit kaum ab. Doch genau das ist ihre Aufgabe, zu zeigen, was ist. Was braucht es also? Mehr Selbstreflexion und den Mut, die leiseren Geschichten zu erzählen. Aber Medien lieben das Spektakel. Eskalation bringt Klicks. Eine Geschichte aus dem Osten verkauft sich am besten, wenn Neonazis darin vorkommen. Diese bittere Lektion musste der Klimaaktivist Jakob Springfeld bei seiner Arbeit mit Fridays for Future lernen.
Denn was ich an meiner Person oft festgestellt habe, ist, dass das, was wir zu erzählen haben, eben manchmal nur dann gezählt hat, wenn es irgendwie so einen gewissen Skandal- und Schockeffekt mit sich brachte. Also ich habe mich manchmal so ein bisschen verarscht gefühlt, als wir Fridays for Future Demos in Zwickau Woche für Woche organisiert haben und immer dann, wenn ich davon erzählte, dass ich danach irgendwie heimgerannt bin, weil uns Neonazis bedroht haben, dann waren alle da und wollten ein Interview machen darüber, wie es ist, als Fridays for Future Aktivist in Zwickau und im Osten bedroht zu werden.
Wäre das im Westen auch so? Vermutlich nicht. Wie also finden wir einen Ausweg? Dass Ostdeutsche in Redaktionen kaum eine Rolle spielen, haben wir schon gehört. Dass das die Bilder verzerrt, auch. Braucht es eine Quote? Frauke Hildebrand steht hinter der Idee.
Also ich bin ja eine Quotenverfechterin, komplett. Also ich würde da voll knallhart durchziehen und irgendwelche Selbstverpflichtungen klappen nicht, wie bei der Frauenquote.
Über 100 Medienschaffende fordern eine Quote, auch der Schriftsteller Jakob Hein. Er gehört zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes. Darin werden mehr Mitbestimmung in Redaktionen, an Filmhochschulen und auch mehr Produktionen aus dem Osten gefordert. Der Spiegel schreibt dazu:
Der Aufstand der Auserzählten. Die Schauspielerin Sophie Pfennigsdorf und der Autor Thorsten Schulz fordern einen 20%-Anteil für Ostdeutsche bei Film- und Fernsehjobs. Ist das berechtigt oder weinerlich?
Weinerlich. Wieder so ein Stich. Und doch, ob die Quote wirklich hilft, bezweifeln Journalistinnen. Caroline Würfel zum Beispiel.
Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, mit was ist man aufgewachsen und was traut man sich zu, was hat man für Privilegien. Also um Macht zu wollen, muss man, oder um ja, Macht zu bekommen, muss man ja auch Macht erstmal wollen oder auch so ein Selbstbewusstsein in sich tragen, zu sagen, ich habe es verdient, hier teilzunehmen und ich habe es verdient, dass meine Stimme gehört wird, meine Stimme ist wichtig, ich habe was zu sagen. Das ist ja ein Mindset, wo ich glaube, das ist jetzt mal ganz runtergebrochen, ein westdeutscher weißer Mann mit viel mehr sozusagen Gefühl für sich und das eigene Fortkommen entwickeln konnte, als es beispielsweise eine ostdeutsche Frau hat.
Posten und Quoten sind das eine. Innere Haltung, Selbstbewusstsein das andere. Es geht darum, Stühle zu besetzen, die jahrelang für andere reserviert waren. Du überlegst, darf ich das? Und während du nach einer Antwort suchst, setzt sich ein anderer hin, selbstverständlich breitbeinig. Am Ende wieder zweite Reihe. Ohnehin sieht es nicht so aus, als ob die Quote kommt. Nicht mal im Bundestag konnten sie sich durchringen und stimmten 2019 dagegen. Stattdessen Freiwilligkeit. Hat nicht funktioniert. Also bleibt die Frage, wenn weder Freiwilligkeit noch Quote greifen, wer sorgt dann für Veränderung? Antwort: Die, die es satt haben, immer nur Objekt der Erzählung zu sein. Junge Journalistinnen, Autoren, Aktivistinnen, die eigene Plattformen bauen. Initiativen wie Perspektive hoch 3 oder Kein Heid, die ostdeutschen Stimmen Raum geben. Sie wollen nicht länger, dass über sie gesprochen wird. Sie sprechen selbst. Jakob Queisner wollte nicht mehr warten. Mit 23 startet er Gerda, ein neues Lokalmedium für Gera. Statt Stippvisiten, wenn's gerade mal wieder brennt, bleiben. Alltag beschreiben.
Einfach die ganze Zeit, also unabhängig von Wahlen irgendwie zu gucken, wie ist das Leben hier und halt auch eher noch auf die Leute zu setzen, die halt fort sind. Und also klar sind halt die Zahlen der rechten Parteien hier sehr hoch, aber in der Summe haben die demokratischen Parteien trotzdem mehr Stimmen hier. Und das geht halt unter und halt die ganzen positiven Sachen, die gehen halt unter. Und also es war auch einer der Gründe, warum ich halt mit meinem Medium angefangen habe, war, weil ich gemerkt habe, die Leute, die hier demokratisch was bewegen, die halt irgendwie Demonstrationen organisieren oder halt irgendwie Kulturprojekte machen oder so, oder halt Antirassismuswochen, die fühlen sich halt gar nicht gesehen, auch durch die Lokalpresse nicht.
Queisner ist 2000 geboren und nutzt das Vakuum. Denn auch das ist Ostdeutschland, ein Ort mit vielen Leerstellen, vielleicht eine Zukunftsregion. Frank Nehring glaubt daran. Muss er auch. Er ist Gründer des Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Transformation kann der Osten. Fehlt nur noch das Ziel.
Also ein Ziel muss irgendwie klar sein. Es muss messbar sein. Und es muss einen bestimmten Plan des Weges geben. Und es muss attraktiv sein. So. Und wenn man jetzt sagt, Ostdeutschland wird die Vorzeigeregion für sich verändernde Regionen in der Welt. Das ist jetzt ein bisschen vorsichtig formuliert von mir. Dann wäre das was. Und ich glaube, dass das auch attraktiv wäre für viele Arbeitskräfte, in genau dieser Region zu arbeiten. Aber man müsste genau unterscheiden, welche Industrien wollen wir, welche nicht. Sondern die müssten praktisch einzahlen auf dieses große Ziel. Also ich glaube, der Osten hat nach wie vor die Chance, Vorzeigeregion in vielerlei Hinsicht zu werden.
Was bleibt? Fast alle, mit denen wir gesprochen haben, sagen, Es ändert sich etwas. Langsam. Nicht immer auf den Titelseiten, aber spürbar. Ostdeutschland ist längst nicht mehr nur Problemzone. Die Region wächst schneller als der Westen, Konzerne investieren, Zukunftstechnologien entstehen. Eine neue Literaturszene macht sich bemerkbar. Und es gibt diese Kraft des Gemeinsamen, stolz, hier zu leben, hier zu bleiben. Das widerspricht nicht den alten Bildern, aber es ergänzt sie. Und genau darum geht es. Ein vollständigeres Bild. In der dritten Folge gehen wir der Frage nach, ob es eine ostdeutsche Identität gibt. Und wenn ja, was sie über uns alle erzählt. Alle Folgen sind jetzt schon online. Ihr könnt also gleich weiterhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da und erzählt anderen davon. Und wenn ihr mehr über Ostprägungen und Identitäten erfahren wollt und mehr von unseren über 40 Ostdeutschen, die wir interviewt haben, besucht die Website dna-des-ostens.de. DNA des Ostens ist ein Podcast der Hofe Richter und Jacobs GmbH im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Folgen wurden von Jan Schilling konzipiert und geschrieben. Michael Schönherr hat das Projekt koordiniert. Mario Nikolaus und Mario Timmler sorgten für den guten Ton und Sound. Das Cover wurde von Christoph Rauscher gestaltet. Redaktionell verantwortlich waren Carsten Heller und Matthias Winkelmann. Ich bin Anna Thalbach und bedanke mich fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die politischen Debatten unserer Zeit sind komplex und es ist nicht immer ganz leicht, den Überblick zu behalten. Der Podcast Wahlkreis Ost gibt Orientierung, pointiert und nicht immer bierernst fassen Malte Pieper und Anja Meyer zusammen, was auf der politischen Bühne passiert. Dabei richten sie ihren Blick besonders auf den Osten. Sie fragen, welche Rolle ostdeutsche Themen in der Bundesrepublik spielen, welchen Einfluss ostdeutsche Politiker auf das Geschehen haben und was der ganze Politzirkus mit den Menschen im Osten macht. Hört gerne mal rein. Wahlkreis Ost liefert euch alle 14 Tage freitags interessante und überraschende Einblicke in die Bundespolitik und zeigt darüber hinaus, wie der Osten tickt. Nahbar und empathisch. Den Podcast findet ihr werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek.